HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Ostern findet statt. Diesen Satz sagt Pfarrerin Pia Baumann aus Frankfurt gerade häufig. Zusammen mit Pfarrer Rüdiger Kohl setzt sie derzeit alles dran, das Gemeindeleben in Bockenheim am Laufen zu halten. Gar nicht so einfach, wenn sie keine Gottesdienste feiern können. Gar nicht so einfach, weil sie die Menschen in ihrer Gemeinde gar nicht oder nur auf Abstand sehen können. Und das in einer Zeit, in der sich viele Zuspruch und Trost wünschen. Welche Ideen haben sie für ihr Gemeindeleben? Worauf kommt es jetzt an? Und was ist eigentlich Zuversicht mit Fisch? Fragen an Pia Baumann und Rüdiger Kohl. Jetzt in HR Info das Interview. Pia Baumann und Rüdiger Kohl, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich Sie bitten, ein paar Sätze für mich zu vervollständigen, okay?
Alles klar.
Gut.
Frau Baumann, zu den guten Erfahrungen der letzten 3 Wochen gehört?
Festzustellen, dass mehr möglich ist, als ich in den ersten 2 Tagen gedacht habe.
Herr Kohl, Hoffnung macht mir?
Hoffnung macht mir, dass auch dieser Zwischenzustand der Corona-Krise irgendwann vorbei sein wird und wir ein normales Leben führen werden.
Frau Baumann, am meisten vermisse ich persönlich im Moment
meine Eltern, meine Schwester, meine Nichten, meine Familie und die Gottesdienste.
Herr Kohl, wenn die Corona-Krise dann mal überstanden ist, dann freue ich mich jetzt schon auf
ein großes Fest mit den Freunden und Freundinnen, aber auch auf den ersten Gottesdienst in der Gemeinde, zu dem hoffentlich viele Menschen kommen werden.
HR Info, das Interview mit Pfarrerin Pia Baumann und Pfarrer Rüdiger Kohl aus der evangelischen Gemeinde Bockenheim in Frankfurt. Ostern liegt vor uns und was mir dazu einfällt, ist ein Blumenstrauß, bunt bemalte Eier, viel Licht, so eine schön gedeckte Tafel für das Familientreffen, vielleicht ein gemeinsamer Besuch im Gottesdienst am Sonntag und dort eine positive Botschaft, Hoffnung. Aber dann habe ich das Gefühl, in diesem Jahr will das alles nicht so richtig passen. Frau Baumann, das Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie, feiern Sie trotzdem oder jetzt erst recht?
Also Ostern findet statt, das ist schon mal klar. Wenn auch dieses Jahr ganz anders, als wir das immer in all den Jahren gewohnt waren. Und wir haben uns jetzt die letzten Tage ganz viel damit beschäftigt, wie es denn sein kann, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde, mit anderen Menschen Ostern feiern können.
Und, was ist Ihnen eingefallen?
Ganz viele verschiedene Sachen. Also wir haben Online-Angebote, es sind und werden auch noch kleine Gottesdienstfilme aufgenommen, die an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag zu sehen sein werden über die Gemeinde-Homepage und auf YouTube. Die haben alle einen ganz unterschiedlichen Charakter. Wir haben aber auch ganz analoge Sachen. Die Kirche ist am Samstag geöffnet. Dort kann man eine kleine Tüte mitnehmen, Ostern in der Tüte oder Ostern to go. Da ist dann die Osterkerze drin, die wir eigentlich in der Osternacht verteilt hätten. Eine kleine Lichtandacht, ein Bild von einem Fenster aus der Kirche, das Osterevangelium und noch eine kleine Überraschung, die ich nicht verrate.
Okay, das stelle ich mir jetzt aber alles auch nicht so einfach vor. Wenn ich jetzt denke, normalerweise Ostern, da kommt die Gemeinde zusammen. Die St. Jakobskirche ist dann wahrscheinlich geschmückt und voller Menschen. Geht derzeit nicht. Sie machen Videogottesdienste. Wie stelle ich mir das vor? Sie stellen sich dann in diese Kirche und vor Ihnen steht ein einsames Aufnahmegerät. Wie läuft das?
Ja, so kann man sich das fast vorstellen. Also wir haben jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Gottesdienste aufgenommen. 2 sind hochgeladen auf YouTube. Es ist so, ich bin dann in der fast leeren Kirche. Es ist dann noch eine Person dabei, die vielleicht eine Lesung hält oder wir machen zu zweit den Gottesdienst. Und dann eben eine Person, die das Ganze filmt, die für Licht und Ton zuständig ist. Und man muss sich dann eben vorstellen, zu wem man da spricht.
Ist ein bisschen abstrakt, oder?
Es ist abstrakt, bestimmt. Aber meine Kollegin und ich, wir machen auch Hörfunkarbeit und da ist es auch so, dass wir vor dem Mikro sitzen und dann praktisch uns mindestens eine Person vorstellen, zu der wir jetzt gerade sprechen. Aber es ist und bleibt schon etwas abstrakt, auf jeden Fall.
Da hilft dann die Praxis, die Sie haben aus der Arbeit für den Hessischen Rundfunk im Radio. Man kann Sie ja hören in HR2 zum Beispiel auch, in HR1 sind Sie immer mal wieder da. Jetzt ist es ja so, Sie können sich jetzt nach dem Gottesdienst Ihre Performance dann auf Video nochmal angucken. Machen Sie das?
Also ich muss sagen, genau, ich habe das gemacht. Also einmal, um so zu kontrollieren, ist alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Wie ist denn auch die technische Qualität? Auch das stellt uns vor Herausforderungen. Wir können keinen Hochglanz-Online-Gottesdienst produzieren, aber versuchen es mit unseren Mitteln und lernen dabei und werden, glaube ich, auch immer etwas besser. Und andererseits habe ich mir schon noch mal, vielleicht dreimal mehr überlegt als in einer normalen Predigt, wie sagst du das, was sagst du genau, denn das Netz vergisst auch keinen Online-Gottesdienst.
Ja. Die Botschaften, die Sie da jetzt vermitteln, das sind ja Osterbotschaften auch. Also jetzt haben wir erstmal Karfreitag, aber dann die Osterbotschaften. Wie passt das jetzt in die Zeit, die Botschaft von Hoffnung und Neuem?
Ostern ist ja eigentlich genau diese Botschaft. Also der Schrecken wird ein Ende haben, hat unser Chef jetzt gerade einen Osterbrief an uns Pfarrer und Pfarrerinnen rumgeschickt. Ostern bedeutet, der Schrecken wird ein Ende haben. Und das, glaube ich, ist auch eine Botschaft, die gerade jetzt trägt. Das wird nicht ewig so weitergehen.
Das heißt, dann ist das die Botschaft der Hoffnung, die jetzt sozusagen auch wieder vorne steht bei Ihnen.
Absolut, ja. Also Hoffnung, finde ich, macht ja auch, wenn man mal so guckt, was alles möglich ist. Also ich finde, es verändert sich im Moment auch sehr viel, gerade durch die Art und Weise, wie wir jetzt nur miteinander zusammen sein oder zusammenarbeiten können. Und das ist auch was mir schon auch Hoffnung macht. Also es gab eine ganze Zeit lang nur einige wenige Pfarrer und Pfarrerinnen so bei uns in der Landeskirche, die ich kenne, die gesagt haben, Mensch, wir müssen uns viel besser digital aufstellen. Und alle haben immer genickt und haben gesagt, ja, das stimmt irgendwie, aber dann war da doch eine Scheu. Und ich glaube, das ist aufgebrochen worden. Also wir probieren alle viel mehr auch nochmal aus und überlegen auch nochmal andere Wege, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich finde, das macht auch Hoffnung, weil jetzt ganz viel in Bewegung kommt.
Gottesdienst in St. Jakob, jetzt auch bei YouTube. Aber ich frage mich natürlich, kann so ein Online-Gottesdienst einen normalen Gottesdienst wirklich ersetzen? Ich sage mal Stichwort Gemeinschaft der Gläubigen.
Ich glaube, so ein Gottesdienst kann den normalen Gottesdienst, bei dem Menschen physisch anwesend sind und sich sozusagen körperlich mit allen Sinnen auch wahrnehmen, nicht ersetzen. Ich glaube, es ist eine Form und wir nutzen jetzt eben ein Medium mehr und auf besondere Weise. Aber ersetzen glaube ich nicht.
Es gab ja auch schon Klagen gegen das Verbot, Gottesdienste abzuhalten. Die sind bislang von den Gerichten zurückgewiesen worden. Wie sehen Sie das? Warum dürfen sich Menschen im Baumarkt drängeln, aber nicht in die Kirche kommen?
Das ist eine gute Frage. Also natürlich ist es so, dass wir im Gottesdienst uns schon auch relativ nahe kommen. Also man begrüßt sich mit Handschlag, da legen viele Leute sehr großen Wert drauf. Es gibt viele Menschen, die sich umarmen. Man sitzt dann doch eigentlich ganz gerne auch nebeneinander. Und da das ernst zu nehmen und zu sagen, der Schutz des anderen, die Gesundheit des anderen, der anderen und vor allen Dingen zu versuchen, diese Kurve, diese Ansteckungskurve zu strecken und flach zu halten, wenn wir dazu was beitragen können, indem wir sagen, wir werden eben jetzt für eine begrenzte Zeit keine Gottesdienste feiern, dann finde ich, ist das der richtige Weg. Baumarkt hin oder her.
Aber gerade jetzt haben ja Menschen auch ein Bedürfnis nach Zuspruch, nach Trost, nach Hoffnung. Da ist es doch eigentlich besonders bitter, wenn ausgerechnet jetzt die Kirchentüren geschlossen bleiben, oder?
Das ist so. Es ist auf jeden Fall sehr bitter, dass wir die großen Feste nicht feiern können und eben auch Menschen sich hier nicht versammeln können. Und das hat uns ja auch in den ersten Tagen der Krise so erschüttert und ratlos gemacht. Denn der normale Reflex ist, eine Katastrophe passiert, Attentat, Amoklauf, was auch immer. Und Menschen versammeln sich und suchen die Nähe zu anderen. Oder wir gehen an Orte, an denen sich Menschen versammeln. Und genau das ist eben im Moment nicht möglich. Sodass wir schon auch dann eingesehen haben, wir können ja auch nicht jetzt sozusagen gegen das opponieren, was staatlicherseits als vernünftig ausgegeben und vorgeschrieben wird. Da sind wir ja ganz auf der Seite dessen, was von Seiten der Gesundheitsbehörden auch beschlossen wurde. Und andererseits aber zu wissen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und da den Menschen jetzt auf andere Weise nah zu sein, Kontaktflächen zu schaffen, Gemeinschaft auch auf andere Art und Weise zu erleben. Ich glaube, nach ein paar Tagen der Schockstarre haben wir auch versucht, da kreativ zu werden.
Das ist ein gutes Stichwort. Wie erreichen Sie denn die, die nicht so im Internet unterwegs sind, also der noch nie bei YouTube irgendwas angeguckt hat? Was haben Sie da für Wege gefunden?
Wir haben auf ganz herkömmliche Wege zurückgegriffen. Also ich telefoniere sehr viel, viel mehr als sonst. Wir haben Briefe geschrieben, also ganz normal mit der Schneckenpost Briefe verschickt.
Schneckenpost.
Die Gemeindebriefausträgerinnen und Austräger gebeten, mit dem Gemeindebrief, der jetzt nochmal erschienen ist, auch nochmal ein Rundschreiben rumzubringen, weil wir auf diese Art und Weise natürlich jedes Gemeindemitglied auch wirklich erreichen können. Also ganz herkömmlich.
Wenn Sie jetzt sagen, telefonieren, wie stelle ich mir das vor? Machen Sie sozusagen, gucken Sie eine Liste durch und rufen da mal an? Wie geht es zum Beispiel bei Oma Katharina oder so? Wie machen Sie das?
Ja, genau. Also das mache ich. Ich habe eine Liste von Menschen, wo ich Telefonnummern habe. Die kann ich natürlich anrufen. Das mache ich auch so peu à peu. Also ich schaffe nicht an einem Tag alle anzurufen, aber ich nehme immer so 2-3 Gespräche am Tag auf jeden Fall vor. Aber oft ist es auch so, dass man ja auch selber angerufen wird, dass Menschen sich melden und gerne sprechen möchten. Und da klingelt es einfach auch öfter jetzt.
Ich habe gesehen, Ihre Kirche, oder Sie haben es auch gerade schon erwähnt, so ganz zu sind die Kirchentüren dann doch nicht. Sie öffnen noch stundenweise, aber man kann schon auch noch in die Kirche gehen, oder?
Man kann in die Kirche gehen, genau. Offene Kirche, bei uns immer dienstags und donnerstags, jeweils 2 Stunden lang nachmittags. Da waren wir eben an einem Punkt, an dem wir auch ja, bei politischen Stellen nachfragen mussten, wie ist es denn, ist das möglich, wenn wir Vorkehrungen treffen und Menschen den Abstand einhalten, Hygienevorschriften beachtet werden, dann ist es möglich, dass Menschen hier zum stillen Gebet in unsere Kirche kommen. Es sind also jeweils auf jeden Fall 20 bis 30 Menschen, die dann so in diesen 2 Stunden kommen. Manchmal übt auch die Kantorin, die Organistin zufällig in der Zeit und das wird schon wahrgenommen, ja, weil Menschen auch sich nach diesem besonderen Raum sehnen, muss man sagen.
Ja. Besonders bedroht und auch besonders betroffen sind ja derzeit Menschen, die in Senioren oder in Pflegeheimen leben und dort ja auch tatsächlich jetzt ein bisschen isoliert sind, weil es ja Besuchseinschränkungen oder Besuchsverbote gibt. Können Sie diese Menschen erreichen?
Das ist tatsächlich ein Problem und das macht, glaube ich, auch mit die größten Sorgen. Also zum einen für die Bewohner und Bewohnerinnen, wie erreichen wir die? Wir versuchen über E-Mail und über den Kontakt zu den Heimleitungen in Kontakt zu bleiben, kleine Andachten reinzugeben, Impulse, Möglichkeiten mit den Leuten eben auch auf diese Weise zu kommunizieren. Aber dazu kommen ja nicht nur diejenigen, die dort wohnen, sondern ich finde auch noch diejenigen, die dort arbeiten, die Altenpfleger und Altenpflegerinnen, das gilt auch fürs Krankenhaus, auch die sind ja im Moment in einer ganz besonderen Situation und sehr auf sich gestellt. Also alles, was wir an Ansprache in die Heime reintragen oder was Angehörige in die Heime reintragen, das lastet ja jetzt alles auf den Schultern derjenigen, die dort arbeiten. Und das treibt mich persönlich schon auch um die Frage, wie man da noch mehr unterstützen kann.
Wie könnte das denn gehen? Reingehen können Sie letztendlich nicht bislang, ne?
Das geht nicht. Also wir produzieren Andachten, Texte, die werden dann ausgeteilt. Auch da muss man natürlich die Hygienebedingungen beachten. Dann wurde uns gesagt, ist ja schön und gut, dass ihr hier 30 DIN A5 Blätter habt, die verteilt werden sollen, aber die müssen jetzt erstmal 5 Tage liegen, bis sie dann ausgeteilt werden. Das sind also Dinge, die man dann eben vorher beachten muss. Und wir hatten auch haben eine ganz praktische Aktion, eine katholische Seelsorgerin in dem Pflegeheim hier ganz in der Nähe kam auf die Idee, dass man doch alte, also wirklich alte Handys abgeben könne. Sie würde die aufbereiten zu Prepaid-Handys und die werden dann verteilt an Bewohner, Bewohnerinnen, die kein Handy haben, keine Möglichkeit haben zu telefonieren. Und die sind dann in Kontakt mit Angehörigen oder auch mit dem Kreis von Ehrenamtlichen. Das fand ich eine sehr schöne praktische Aktion, an der sich auch viele Menschen in der Nachbarschaft beteiligt haben.
Sie glauben gar nicht, wer alles so ein altes Handy in seiner Schublade schlummern hat. Das war sehr überraschend.
Ja, ich finde es nicht überraschend. Ich habe auch mindestens 3 noch hier liegen. Da können wir ja mal drüber reden. Also eine Brücke in die Heimreihen. Ein anderes Thema, was gerade auch bestimmt sehr, sehr schwierig ist, ist eine Sterbebegleitung und Beerdigung. Wie geht das denn gerade?
Also in Frankfurt ist es im Moment so, dass die Trauerhallen nicht benutzt werden dürfen. Ich denke, das ist nicht nur in Frankfurt so. Bis zu 5 Personen dürfen an den Trauerfeiern teilnehmen, außer eben den Friedhofsbediensteten und Pfarrer, Pfarrerin. Und das ist natürlich in manchen Fällen schon eine sehr schwierige Situation, weil Angehörige, die gerne dabei wären, eben an der Trauerfeier nicht teilnehmen können. Und es sind oftmals verkürzte Trauerfeiern und die Trauergespräche finden am Telefon statt. Ich hatte gestern gerade eine Beerdigung eines alten Menschen, der im Pflegeheim gestorben ist. Und das Trauergespräch mit dem Sohn fand dann am Telefon statt. Und da war die Situation so, dass eben die Angehörigen 2 Wochen vor dem Tod des Vaters nicht mehr ins Pflegeheim hinein konnten, ihn nicht besuchen konnten. Der Sohn konnte dann wenigstens am Tag des Todes noch in das Pflegeheim hinein. Aber das ist natürlich belastend für die Menschen, dass der Abschied nicht so gestaltet werden kann wie unter normalen Umständen. Aber bei einer anderen Trauerfeier habe ich auch erlebt, auch unter solchen Umständen gibt es tröstliche Momente und spüren Menschen, dass sie da eng zusammen sind, auch wenn die Anzahl der Angehörigen auf dem Friedhof da sehr überschaubar ist.
HR Info, das Interview mit Pfarrerin Pia Baumann und Pfarrer Rüdiger Kohl von der evangelischen Gemeinde in Bockenheim. Wir haben jetzt gerade länger über ältere Menschen und deren Sorgen und Nöte gesprochen, aber es gibt ja in so Gemeinden auch noch die ganz Kleinen. Da frage ich mich, wie erreichen Sie die denn gerade? Ich habe da was gelesen von einer Aktion, die heißt Zuversicht mit Fisch. Was ist das?
Das ist eine sehr schöne Idee, die eine Kollegin im Vogelsberg hatte und die mir so gut gefallen hat, dass ich gedacht habe, das möchte ich hier auch machen. Ich bin in der Gemeinde zuständig für die Arbeit mit Kindern im Kindergottesdienst zum Beispiel und habe diese Idee aufgegriffen. Man sucht sich einen schönen Stein und auf diesen Stein malt man ein Geheimzeichen. Das geht zurück auf eine ganz frühe Geschichte aus dem Urchristentum, als es noch verboten war, dass Christen und Christinnen zusammenkamen und Gottesdienst feierten, dachten die sich eben dieses Geheimzeichen aus diesem Fisch, eine ganz einfache Zeichnung aus 2 Strichen, die sich so überlappen, dass sie eben ein Fischsymbol ergeben, und malten das auf ihre Häuser und auf die Steine vor ihren Häusern. Und man konnte immer sehen, wenn man diesen Fisch sah, dann war klar, in diesem Haus in der Nähe waren Christen oder Christinnen. Auf diese Art und Weise konnten die zusammen sein oder sich gegenseitig zumindest zeigen, wir sind hier, ihr seid nicht alleine, auch wenn der Kaiser damals die Zusammenkünfte verboten hatte. Jetzt haben wir keinen Kaiser, der verbietet, dass wir zusammenkommen, sondern es ist dieses Virus, das verbietet, dass wir zusammenkommen. Aber die Idee fand ich trotzdem gut, auch in der heutigen Zeit. Und deswegen haben wir das weiterentwickelt zusammen, dass ja, Menschen, also Familien mit Kindern gefragt werden oder auch Familien ohne Kinder gefragt werden, ob sie nicht Lust haben, einen Stein zu sammeln und auf diesen Stein einen Fisch drauf zu malen. Und dieser Fisch wird dann an irgendeiner Stelle abgelegt als Zeichen, ich war hier. Und wenn möglichst viele Personen mitmachen und solche Steine mit aufgemalten Fischen hinterlassen, dann kann man auf diese Art und Weise eben auch kommunizieren. Meine Kinder fanden das eine super Idee und haben da sofort mit angefangen. Und wir haben schon wirklich reichlich Fischsteine um die Kirche herum verteilt und gucken auch jeden Tag nach. Und die sind auch fast alle immer weg.
So geht Kirche in Zeiten von Corona. Und jetzt wird es Zeit für die Interviewbox. Da legen wir immer etwas rein für unsere Gesprächspartner. Da wir aber leider in Corona-Zeiten nicht zusammen im Studio sitzen können, sondern uns online zusammengeschaltet haben, müssen wir uns das jetzt mal vorstellen und ich könnte für Sie da mal reingucken. Ist das okay?
Ja, wunderbar. Gerne. Schön.
Sehr gespannt.
Also, Moment, ich mache auf. Und hier sind 3 Sachen drin. Das eine ist ein langer Schal, der ist blau und weiß und drauf steht S04, König im Revier. Mhm. Darunter ist ein Buch versteckt, der Titel Homo Faber. Aha. Und hier eine Packung Katzenfutter, extra lecker. Herr Kohl, was von diesen 3 Dingen würden Sie nehmen?
Also ich würde, glaube ich, das erste nehmen. Dann hätte ich nämlich einen weiteren Schalke-Schal. Super, ganz wunderbar.
Das heißt, Sie sind Schalke-Fan?
So ist es. Ich bin da erblich vorbelastet. Das geht auch nicht mehr ab. Und die Eintracht kommt gleich dahinter, aber schon überzeugter, geborener Schalke-Fan natürlich.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind doch eigentlich in Hanau groß geworden. Da müsste man doch von Kickers Offenbach-Fan sein oder Eintracht-Fan, gell? Aber es ist eine Familienvorbelastung sozusagen.
Das ist Vorbelastung. Mein Bruder ist dann leider abtrünnig geworden, ist Eintracht-Fan geworden. Aber okay, wir sind trotzdem noch gut miteinander verbunden, sagen wir mal so.
Na gut, dann ist der Schal schon mal weg. Frau Baumann, was würden Sie nehmen? Was würde Sie interessieren?
Also ich nehme auf jeden Fall schon mal das Katzenfutter für unseren Kater.
Ach ja.
Wir wohnen ja im Pfarrhaus genau nebenan, neben der Kirche und haben einen sehr schönen, sehr kommunikativen Kater, der es besonders liebt, in der Kirche und im Gemeindehaus ein- und auszugehen und der es eigentlich schafft, alle, die ihm begegnen, um den Finger zu wickeln.
Sie auch.
Mich sowieso.
Pia Baumann und Rüdiger Kohl, Pfarrerin und Pfarrer in Frankfurt. Und ich glaube, Sie beide sind ja von Berufswegen Profis im Umgang mit Menschen. Und Sie haben ganz sicher ein gutes Gespür für die Menschen. Wie nehmen Sie unsere Gesellschaft gerade wahr? Was macht die Corona-Krise mit uns?
Also mir fallen sofort zwei Dinge ein. Gut, das eine, dass Menschen plötzlich irgendwie so zu Hamstern wurden und meinten jetzt unbedingt bestimmte Gegenstände des täglichen Bedarfs in ganz großen Mengen kaufen zu müssen und da vielleicht auch etwas egoistisch sich verhalten haben. Aber viel stärker nehme ich im Moment wahr, dass Menschen nach den anderen um sich herum auch schauen und etwas für sie tun.
Das ist auch ganz ähnlich, was ich wahrnehme, dass Menschen viel mehr aufeinander achten, zumindest im direkten Umfeld. Also es gibt eine sehr schöne Geschichte von der Mutter einer Freundin. Meine Freundin ruft eben da auch immer an, weil sie jetzt ihre Mutter mit ihren Kindern nicht mehr besuchen kann. Und dann sagte die Mutter zu meiner Freundin, ach, mir geht's eigentlich viel besser als vorher. Die Familie von unten, die kauft mir meine Getränke ein. Und die Familie von gegenüber, die geht für mich mit einkaufen, was ich so für den täglichen Bedarf brauche. Und der junge Mann von oben unterm Dach, der bringt mir alle zwei Tage ein Glas Rotwein. Also die war sich sicher, ihr ging es jetzt eigentlich besser als vorher. Das fand ich eine ganz schöne Geschichte und dachte, so erlebe ich das an vielen Orten hier bei uns im Stadtteil auch. Was ich aber sehr schade finde, ist, dass global gesehen bestimmte Dinge sehr in den Hintergrund gerückt sind und wo ich denke, dass es auch eine Aufgabe von uns als Kirche ist, da immer wieder darauf hinzuweisen, was ist mit der Flüchtlingssituation in Griechenland, was ist mit den Kindern in den Flüchtlingslagern. Also alles Sachen, die eigentlich schon längst auf dem Tablett waren, die man schon bearbeitet hatte, wo klar war, da passiert jetzt was, da muss was passieren, sind eben auch ins Stocken geraten. Und ich glaube, da ist es eine unserer Aufgaben zu sagen, da müssen wir noch mehr hingucken, dass jetzt diese Corona-Geschichte hier vor Ort uns nicht den Blick verstellt auf das, was auch über dem Tellerrand hinaus passiert.
Gibt es was wir mitnehmen sollten aus der Krise, was wir besser nicht mehr vergessen sollten, wenn sie denn dann mal überstanden ist?
Ja,
als Kirchenleute sagen wir bestimmt sofort, wir haben nicht alles in der Hand. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch, dass es Situationen gibt, in denen wir uns ohnmächtig oder machtlos fühlen, aber trotzdem zur Solidarität fähig sind. Das ist schon vielleicht eine Sache, die weiterträgt und dass wir uns fragen, nach welchen Werten richten wir eigentlich unser Leben aus? Ja, dass plötzlich auch, das finde ich auch sehr interessant, dass plötzlich Berufsgruppen mal als relevant angesehen werden und gesagt wird, wie die Kanzlerin so schön formuliert hat, ihr haltet den Laden am Laufen. Und das war vorher, glaube ich, nicht so sehr im Blick. Und wenn wir das weitertragen, uns sagen, wir erkennen an, was Menschen für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt und für die Schwächsten, die Verwundbaren in der Gesellschaft tun. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir unbedingt beibehalten müssen.
Ich finde, die Menschen lächeln mehr, wenn sie sich begegnen. Das sollten sie auch beibehalten. Das ist nicht so schwer, glaube ich.
Das kann ich unterschreiben. Vielen Dank, Pia Baumann und Rüdiger Kohl, Pfarrerin und Pfarrer aus Frankfurt, die mir in diesem Gespräch ein bisschen Zuversicht mitgegeben haben. Ich bin Stefan Büchler und den Podcast dieser Sendung finden Sie bei hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek.